Schön, so viele Leute zu sehen. Ich muss euch was erzählen. Ein guter Freund von mir hat sich kürzlich einen Acker gekauft. Aber ich muss, glaube ich, vorne anfangen zu erzählen. Also vor ein paar Wochen kam mein Freund voller Tatendrang von einem Spaziergang zurück und meinte, er müsse jetzt sein ganzes Zeug verkaufen. Sein ganzes Zeug. Ich habe mich gefragt, was denn? Was will der denn? Ja? So. Sein Auto. Seine ganzen Möbel. Sein Haus. Und sein Handy. Alles hat er zu Geld gemacht. Und der war gut, ne? Der war schon ganz gut. Kann ich mal einen Applaus haben? So. Hat also alles zu Geld gemacht und dann stand er da mit allem, was er hatte, ja. Und ich dachte, der Gipfel des Wahnsinns sei jetzt quasi erreicht, aber dann meinte er, er müsse jetzt die ganze Kohle, alles, was er hatte, für den Acker, wo er immer spazieren geht, auf den Kopf hauen. Ich habe ihn versucht, davon abzuhalten und ihm gesagt, dass er doch nicht alles, was er hat, für so einen Acker ausgeben kann. Aber er hat sich nicht von seinem Vorhaben abbringen lassen, hat sein Konto komplett platt gemacht und den Acker gekauft. Was für ein Idiot, habe ich gedacht. Jetzt hat er nichts mehr außer dem Acker. Bis sich herausstellte, dass dieser Acker einen größeren Wert hatte, als sonst irgendjemand gedacht hätte. So oder so ähnlich könnte sich ein Augenzeuge der Geschehnisse angehört haben, die Jesus in einem Gleichnis erzählt hat. Und die Youth Camper kennen das jetzt eigentlich schon quasi auswendig. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg, und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. So geschrieben in Matthäus 13, Vers 44. Wir haben auf dem Youth Camp über diese kurze Geschichte, eigentlich nur ein Vers in der Bibel, schon sehr viel gehört und uns darüber Gedanken gemacht. Und ich möchte heute gerne nochmal die einzelnen Gedanken zusammenfassen und den letzten Abschnitt des Textes beleuchten. Zuallererst haben wir uns angeschaut, was das eigentlich ist, das Himmelreich. Wir haben festgestellt, dass Jesus sehr viel darüber geredet hat. Er hat gesagt, dass dieses Himmelreich etwas ist, was wie eine perfekte Welt nach diesem Leben auf die wartet, die sich zu Gott halten und ihm vertrauen. Gleichzeitig hat er aber auch gesagt, dass dieses Himmelreich, das Reich Gottes, schon hier auf der Erde beginnt, nämlich da, wo Menschen anfangen, die Liebe, die Gott ihnen schenkt, an andere weiterzugeben. Der zweite Gedanke, den wir betrachtet haben, hat sich mit dem Schatz beschäftigt, mit dem Jesus dieses Himmelreich vergleicht. Und im Gegensatz zum Begriff Himmelreich können wir mit dem Begriff Schatz deutlich leichter was anfangen. Das ist uns aufgefallen. Das liegt wohl daran, dass jeder von uns irgendwie so seinen Schatz oder vielleicht auch mehrere Schätze hat, ganz egal, ob das irgendwas Materielles ist, wie ein Handy oder ein Auto oder ein Haus, oder ob das vielleicht Menschen sind, Menschen aus unserer Familie oder Menschen in unserem Freundeskreis, oder ob das irgendwelche Hobbys sind, wie zum Beispiel unser Sport oder unsere Musik, ganz egal, was es ist, irgendwas ist uns so wichtig, dass andere Dinge einfach an Wichtigkeit hinten anstehen und manchmal sogar der Rest der Welt. Als dritten Punkt haben wir uns mit dem Bild beschäftigt, dass dieser Schatz, also das Himmelreich, verborgen ist. Und zwar nicht irgendwo, sondern in einem Acker. Alle mal Acker sagen. Der war geklaut. Und Dieser Schatz liegt also nicht so offen rum, sondern will gefunden werden. Und um etwas finden zu können, muss man aufmerksam sein. Gott scheint offensichtlich jemand zu sein, der wertvolle Dinge im scheinbaren Schmutz versteckt. Und wer nicht aufmerksam durchs Leben geht, läuft Gefahr, das Entscheidende zu verpassen. Oft lassen wir uns ja allzu leicht von dem äußeren Schein von Dingen, von Personen oder auch von Gott täuschen und erkennen nicht die wirkliche Bedeutung dessen, was da eigentlich vor uns liegt. Mit dem vierten Gedanken kommt jetzt Bewegung in diese Geschichte. Denn jetzt ist da ein Mensch, der diesen Schatz findet. Ob er nun aktiv nach diesem Schatz gesucht hat oder ihn nur quasi zufällig findet, wird nicht gesagt. Auf jeden Fall ist er so überwältigt von diesem Fund, dass er ihn erstmal wieder vergräbt. Warum denn das jetzt, bitteschön? Also, vielleicht braucht er einfach Zeit, um nachzudenken, was er jetzt mit dieser Entdeckung anfängt. Wie kann er diesen Schatz für sich gewinnen? Denn er gehört ihm ja nicht, der Acker gehört ihm nicht. Noch nicht. Und so ist das bei dem Schatz vom Himmelreich auch. Wenn du erstmal entdeckt hast, was das wirklich bedeutet, kann es sein, dass du erstmal deine Gedanken sortieren musst. Zum einen, um zu begreifen, was du da gefunden hast, und zum anderen, um klar zu bekommen, wie du diesen Schatz für dich gewinnen kannst. Der fünfte Aspekt dieser Geschichte befasst sich mit der Auswirkung dieses Fundes auf den Schatzfinder. Wir haben gelesen, dass der Mensch in Freude hinging. Er ist also nicht nur begeistert, gute Laune, von diesem Schatz, sondern setzt sich in Bewegung. Und Begeisterung, auch der war geklaut, ich weiß, Begeisterung über Gottes Reich, diesen verborgenen Schatz in deinem Leben, das wird dich nicht einfach so passiv lassen. Ganz im Gegenteil, Gottes Reich besteht nicht aus einem Haufen von Sesselpupern, die sich sonntags im Gottesdienst was vom Himmelreich erzählen lassen, sondern aus begeisterten Menschen, die sich voll Freude in Bewegung setzen, um dieses Himmelreich zu erlangen. Und das Erstaunliche an dieser Freude ist, dass sie auch dann noch trägt, wenn der Weg, der vor uns steinig ist und uns eigentlich gar nicht so wirklich zur Freude zumute ist. Adrian hat sehr eindrücklich von seinen Erlebnissen auch gerade momentan in dieser Umbruchzeit erzählt. Hat aber gesagt, diese Freude geht trotz allem mit. Als vorletzten Gedanken, also als sechsten Punkt, haben wir uns mit dem vielleicht herausforderndsten Teil heute Morgen dieser Geschichte befasst. Dieser Mensch, der den Schatz im Acker gefunden hat, muss nämlich erkennen, dass all seine Ersparnisse nicht ausreichen, um diesen Acker zu kaufen. Sondern erst als er alles verkauft, was er hat, kann er das Geld für den Acker zusammenbringen. Und in der Übertragung auf Gottes Reich und unser Leben bedeutet das, dass wir erkennen werden, dass es nicht ausreicht, dass wir Gott einen Teil von unserem Leben geben und zur Verfügung stellen, sondern dass der Preis für Gottes wunderbaren Schatz darin besteht, ihm unser ganzes Leben anzuvertrauen. Wow. Es geht nicht mehr um deine Wünsche, deine Entscheidungen, deine Wege, deine Ziele und deine Erwartungen, sondern um seinen Willen für dein Leben. Ist das vielleicht ein Gedanke für dich, der irgendwie so eine Nummer zu hoch ist? Alles aufgeben? Denkst du dir eventuell, dass das jetzt doch eine Spur zu krass ist? Das kann ich sehr gut verstehen. Das ist nämlich krass. Und ich bin sehr froh, dass dieses Gleichnis hier noch nicht zu Ende ist, sondern sie endet ungefähr folgendermaßen. Jetzt steht dieser Mensch aus dem Gleichnis also kurz vor dem Kauf. Er hat sich schon ausgemalt, was er mit dem Schatz vorhat, sobald er den Acker gekauft hat und den Schatz ausgegraben hat. Er hat sich auch schon Gedanken darüber gemacht, was er denn überhaupt mit dem Acker, wir reden die ganze Zeit nur von dem Schatz, was er denn mit dem Acker anfängt. Der gehört ihm ja dann auch, wenn er ihm erstmal gehört. Und diese Gedanken haben ihn motiviert und angetrieben. Auch und ganz besonders sogar da, wo er erkennen musste, dass er sich von seinem ganzen früheren Besitz trennen muss, damit er genug Geld für den Acker hat. Er war so sehr auf diesen Schatz fokussiert, dass selbst die Aufgabe all der anderen Dinge, die ihm in seinem Leben bisher so wichtig waren, nicht seine Freude trüben konnten. Seine einzige Sorge ist jetzt nur noch vielleicht, dass irgendjemand anderes diesen Schatz in der Zwischenzeit gefunden und einfach mitgenommen haben könnte. Ich habe mich gefragt, was wohl seine Freunde und seine Familie gesagt haben. Vielleicht waren da einige dabei, die ihn nur entgeistert angeschaut und gefragt haben, sag mal, bist du denn total bescheuert? Du verkaufst alles, was du hast, für diesen lächerlichen Acker? Du hast doch von Agrarökonomie überhaupt keine Ahnung. Stadtkind. Aus der Rhein-Main-Gegend. Kann auch sein, dass ihn einige dafür sogar ausgelacht haben, weil es in ihren Augen einfach nur verantwortungslos ist, so mit seinem Besitz umzugehen. Schließlich hat dieser Besitz ihm ja auch eine gewisse Sicherheit geboten. Ich denke, es waren eher wenige Leute, die ihm auf die Schulter geklopft haben und gesagt haben, Mensch, ich finde es so klasse, dass du so konsequent deine Ziele verfolgst. Deine Zielstrebigkeit ist echt beeindruckend. Und ich glaube, dass wenn hauptsächlich so kritische Worte über das, wonach du dein Leben ausrichtest, dich erreichen, dann geht das nicht spurlos an einem vorbei. Und auch, ich glaube auch nicht an diesen Mann aus dem Gleichnis. Vielleicht hat er sich selber gefragt, was mache ich hier eigentlich? Ist es das denn wirklich wert? Reicht es nicht, einfach so weiterzuleben wie bisher? Und mit diesem Gefühlscocktail aus riesiger Begeisterung über den Schatz, aber auch mit ganz großen Zweifeln, ob es das wirklich wert ist, alles andere aufzugeben, steht er jetzt davor, den Kaufvertrag für diesen Acker zu unterzeichnen. Noch nie in seinem ganzen Leben ging es um so viel. Und noch nie in seinem Leben hatte er so viel Geld in den Händen. Und er weiß, wenn er jetzt diesen Vertrag unterzeichnet, gibt es kein Zurück mehr. Und dann heißt der letzte Abschnitt dieses Gleichnis, und er kaufte den Acker. Er tut es. Er wagt den letzten entscheidenden Schritt und setzt seine Unterschrift unter den Vertrag. Jetzt gehört ihm der Acker und der Schatz. Er braucht nicht mehr davon träumen, einmal diesen Acker und den Schatz zu besitzen. Jetzt ist das Wirklichkeit geworden. Jetzt kann er losgehen und den Schatz ausgraben. Wahrscheinlich wird er jetzt erst entdecken, welchen Umfang dieser Schatz eigentlich hat. Und er kann seine Pläne mit dem Acker und dem Schatz in die Tat umsetzen. Jetzt geht's richtig los und jetzt endet das Gleichnis. Ohne dass wir erfahren, was der Mensch nun mit dem Schatz oder dem Acker angestellt hat. Was bedeutet das denn jetzt für dich? Vielleicht hast du für dich selber bereits erkannt, dass da ein Riesenschatz verborgen liegt in der Sache mit Gott, vielleicht gerade jetzt im Youth Camp. Und hast dir erstmal Zeit gelassen, um dir Gedanken darüber zu machen, was du mit diesem Fund jetzt anstellst. Du hast aber gemerkt, dass da eine Freude mit verbunden ist und etwas ganz nah dein Herz berührt. Und dass sich das antreibt und in Bewegung setzen will. Und dann hast du aber auch gehört, dass es nicht damit getan ist, dass Gott nur ein Teil von deinem Leben wird, sondern dass er der Herr über dein ganzes Leben sein will, so wie der Mensch im Gleichnis alles verkaufen musste. Hast du dich schon mal überschlagen, was das bedeuten würde oder bedeuten könnte, Jesus dein ganzes Leben anzuvertrauen? Ich bin überzeugt, dass das die größte Entscheidung in deinem Leben ist. Wichtiger als die Frage, ob und wie du durch die Schulzeit kommst. Das hat sich nach ein paar Jahren erledigt. Sie ist auch bedeutender als die Entscheidung, welchen Beruf du mal ergreifst. Denn den hast du nur bis zur Rente und auch bis dahin dann nur plus minus 40 Stunden die Woche. Sie ist sogar noch weitreichender als die Wahl deines Partners oder deiner Partnerin. Denn selbst diese Entscheidung hat, wenn es gut läuft, nur bis der Tod euch scheidet, Bedeutung. Aber die Entscheidung, ob du Gott dein ganzes Leben anvertraust, umfasst einfach alles. Auch das, was ich gerade gesagt habe. Und sie hat Auswirkungen über den Tod hinaus. An dieser Stelle kann es sehr gut passieren, dass von irgendwoher Zweifel kommen. Willst du wirklich dein ganzes Leben Gott anvertrauen? Ich meine, du kannst ja nicht mal beweisen, dass es ihn gibt. Und glaubst du wirklich, dass Gott, wenn es ihn gibt, denn in deinem Leben besser weiß, was gut für dich ist, als du das selber weißt? Und hast du überhaupt eine Garantie dafür, dass Gott auch einhält, was er verspricht? Meine Erfahrung ist, dass solche Gedanken gerade dann kommen, wenn man kurz vorher so richtig krass Gott erlebt hat. So wie einige von euch gestern Abend beim Segnungsabend. Und eigentlich weiß man ganz genau, Gott ist da und er ist gut und er ist vertrauenswürdig. Aber Montag in der Schule ist das irgendwie vielleicht schon wieder ewig weit weg. Und man schiebt diese wichtigste aller Entscheidungen beiseite. Oder aber, du willst eigentlich wirklich mit Gott leben, aber die Klassenkameraden finden das irgendwie nur albern, was du da glaubst. Und sie zeigen dir den Vogel und sagen, dass du dein Leben verpasst, wenn du dich jetzt mit sowas wie dem Glauben abgibst. Da kann man schon mal entmutigt sein, weil wer will schon gerne ausgelacht werden und alleine dastehen? Deshalb behält man seine Gedanken lieber für sich und lebt einfach so weiter wie vorher, genauso wie die anderen. Und diese Entscheidung, die man eigentlich treffen wollte, zieht man doch wieder zurück. Merkst du, was da passiert? Du hast eigentlich alles verstanden und weißt auch, worum es hier geht. Im Grunde genommen, wenn ihr mir nicht zuhört, die ganze Zeit, jetzt ist der Punkt, wo ihr wirklich zuhören müsst, das ist jetzt nämlich mal was ganz, ganz Kluges. Ja? Du hast eigentlich alles verstanden, weil die Sache mit dem Glauben, das ist eigentlich gar nicht so was Kompliziertes, was nur besonders Intellektuelle vielleicht mal verstehen. Ja, ist keine komplizierte Wissenschaft, denn eigentlich geht es im Kern der Sache immer nur um eine Frage, die Gott dir stellt. Vertraust du mir? Jesus sagt dazu ganz, ganz deutlich, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden, in Matthäus 16, Vers 25. Und ich hoffe sehr, dass du diesen Vers zu Ende hörst, genauso wie wir auch dieses Gleichnis zu Ende hören müssen. Gott will ja nicht, dass du ihm dein Leben gibst und dann lässt er dich damit alleine, ohne alles. Wie bei den Geldscheinen ganz am Anfang hat Gott dir so viel mehr an Leben zu geben, als du im Tausch anzubieten hast. Ganz egal, wie toll dein Leben aussieht. Und zwar mehr als 500%, wie ich es vorhin gemacht habe mit den Geldscheinen. Und diese Wertsteigerung ist nicht erst nach dem Tod mit dem ewigen Leben einzulösen, sondern beginnt schon hier. Wie kann das aussehen? Also ich habe mich dazu entschlossen, diesen Deal mit Gott einzugehen. Mittlerweile habe ich den Eindruck, dass ich diese Entscheidung zwar irgendwann mal wirklich bewusst getroffen habe, aber so diese Konsequenzen dessen eher so eine Ratenzahlung ist. Ja. Immer wieder komme ich in meinem Leben an Punkte, wo Gott mir deutlich macht, dass ich eine bestimmte Sache aufgeben soll, um in seinem Plan zu bleiben oder in seinen Plan zu kommen. Ein Beispiel zum Beispiel. Als ich in einer Beziehung mit einem Mädchen war, hat Gott mir gezeigt, dass diese Beziehung auf Dauer nicht gut für mich ist. Und es war nicht leicht für mich, diese Beziehung aufzugeben. Und ich kann nicht sagen, dass ich in dieser Situation irgendwie voll Freude weggegangen wäre. Ich glaube, ich war ein halbes Jahr irgendwie ein Häufchen Elend. Aber im Endeffekt bin ich nur dadurch offen geworden, dass mir Gott die wunderbare Frau zur Seite stellen konnte, die ich letztes Jahr heiraten durfte. Was wäre gewesen, wenn ich an dem, was ich vorher hatte, festgehalten hätte? Ich will es mir gar nicht mehr ausmalen. Es ist mir egal. Und an einer anderen Stelle hat Gott mich aus einem gut bezahlten, sicheren Job mit Aufstiegschancen als Ingenieur herausgerufen. Ich hatte fast 7 Jahre für so eine Tätigkeit studiert, habe gut verdient, hatte einen sicheren Job. Und dann hat Gott mich hierher als Jugendmitarbeiter in eine kleine Dorfgemeinde im wunderschönen Sachsen geholt. Und ich gebe zu, ich habe wirklich Sorge gehabt am Anfang, ob das finanziell dann reicht, weil das ist einfach eine andere Preislage, muss man einfach so sagen. Und was soll ich sagen? Jetzt nach gut 2 Jahren, mittlerweile darf ich erfahren, dass ich nirgends besser versorgt bin als da, wo Gott mich haben will. Und wir sind nirgends sicherer als dort, wo Gott uns haben will. Ich bin schon gespannt, was als nächstes kommt, wo er den Finger drauf sagt und Daniel, hier, das sollst du in deinem Leben aufgeben. Da habe ich was Besseres für dich. Und ich bin gespannt, wie ich dann damit umgehen werde, weil das ist für mich auch immer ein Prozess. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Aber wenn Gott von Schätzen spricht, dann klotzt er und kleckert nicht. Ich kann bezeugen, dass es stimmt, was Jesus in der Bergpredigt sagt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. Die Geschichte vom Schatz im Acker endet offen. Es wird nicht gesagt, was es dem Schatzfinder und Ackerkäufer wird. Und das liegt wohl daran, dass das bei jedem von euch ganz unterschiedlich sein kann, ganz individuell. Weil Gott mit jedem, der sich auf diesen Deal einlässt, eine ganz persönliche, individuelle und unglaublich geniale, großartige Schatzfindergeschichte schreiben will. Und wie wirst du dich entscheiden? Kaufst du den Acker? Ich möchte noch mit uns beten. Herr, dieses Gleichnis hat den Schatzfinder und sein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Alles, was vorher war, hat hinterher keine Bedeutung mehr. Und alles, was vorher keine Bedeutung hatte, hat hinterher Bedeutung. Und aus wenig oder aus einem begrenzten Material an Leben hat er einen riesigen Schatz gemacht. Und Herr, ich möchte dir danken dafür, dass du dieses Angebot jedem Menschen machst, dass du ein Leben in Fülle anbietest, im Austausch für unser Leben, was beschränkt ist und was nach 70, 80 Jahren im Schnitt einfach vorbei ist. Und ich möchte dir danken dafür, dass du so ein großartiger Gott bist mit so großartigen Gedanken über uns, der es gut mit uns meint. Herr, du weißt auch, wo jeder Einzelne jetzt steht, ob er gerade erst den Schatz gefunden hat oder vielleicht noch nicht mal das. Ob er gerade dabei ist zu überlegen, was das jetzt eigentlich bedeutet. Ob er schon dabei ist, so die Kosten zu überschlagen, was es bedeutet, jetzt wirklich dieses Himmelreich anzunehmen und auszutauschen. Und du siehst auch um diejenigen, die diese Entscheidung getroffen haben, aber jetzt vielleicht auch bei der einen oder anderen Ratenzahlung nochmal ins Grübeln kommen, ob es das jetzt doch wirklich wert war. Ich möchte dich bitten, dass du mit jedem Einzelnen hier, der heute hier ist, gehst und ja, wunderbare Schatzfinder und Schatzkäufer und Ackerkäufergeschichten schreibst. Danke, dass du ein geduldiger Gott bist, der zu uns spricht und der uns ermutigt, der uns nicht überfordern will, sondern der uns fordern und fördern und uns unglaublich reich beschenken will. Amen.